Wir haben uns auch im letzten Jahr auch neu aufgestellt und haben entsprechend auch angefangen, eine API zu entwickeln, die wir tatsächlich jetzt auch in den nächsten Monaten releasen werden. Da haben wir jetzt ein gutes Jahr an Arbeit reingesteckt mit dem eigenen Team, um unsere Software auch wirklich komplett zu öffnen und auch für Drittpartner aus dem Ökosystem Immobilienwirtschaft auch bereitzustellen. Und da sind wir gerade in den letzten Zügen der Vorbereitung. Da freue ich mich auch schon drauf. Da gibt es ein eigenes dediziertes Team, was sich darum kümmert. Ihr könnt es auch kaum erwarten, jetzt das ganze Thema ja für unsere Kunden auch freizuschalten. Was wir machen werden ist in Zukunft, ist tatsächlich, dass wir so zweigleisig fahren werden. Wir werden nicht, sage ich mal, unsere Roots aufgeben, also das heißt unsere eigenen Kernbereiche, die auch einen höheren Sicherheitsstandard haben, aber wir werden auf Kundenwunsch natürlich, wenn der Kunde das will, uns auch öffnen für Drittanbieter. Und so kann jeder Kunde für sich selbst entscheiden, ob er, sage ich mal, unsere interne Lösung oder eine externe Partnerlösung bei sich für gewisse Fälle anschneiden will.
Web-Exposé, wie muss ich mir die Nutzung vorstellen? Nutzen das eher 10%, eher 50%, eher 80%?
Eher zwischen 80% und 90%.
Wow, das ist ja schon eine hohe Nutzerquote.
Der Prozess ist auch unschlagbar. Ja? Also jeder weiß, dass, sage ich mal, der online arbeitet. Das ist halt letztendlich auch die Zukunft, wohin wir gehen, dass im Prinzip alle Prozesse online stattfinden. Um dir vielleicht eine Zahl zu bringen, im Bereich vom Homestaging, was ja unser neuestes Produkt im KI-Bereich ist, haben wir jetzt mittlerweile in den ersten 2 Monaten, wenn ich jetzt mal den Anfangshype der ersten Woche wegnehme, 25.000 Homestaging-Touren, die produktiv gestellt wurden.
Legen wir mal den Fokus auf die Sparkassen bei euren Kunden. Da gibt es dieses Leuchtturmprojekt rund um die Immobilie, kurz RUDI.
Das ist ein super spannendes Projekt, weil das läuft ja auch schon einige Jahre, aber eher auf der politischen Ebene. Und jetzt wird das ganze Thema endlich Realität. Denn man muss ja auch kritisch sagen, das Thema Immobilie hat ja in den ganzen Banken strategisch bis jetzt kaum stattgefunden. Das heißt, im Prinzip haben die Banken mehr auf das Thema Finanzierung, auf das Thema Einlagen, ich sag mal so, es gibt so einen alten Witz, sogar die Hundehaftpflichtversicherung hat ihren Platz im Marketing bekommen, aber das Immobiliengeschäft war immer ein Stück strategisch außen vor. Und das hat sich jetzt seit RUDI fundamental verändert. Die rund um die Immobilie ist ja letztendlich genau das Thema, das Ökosystem der Immobilie, da gehört Immobilie und Finanzierung gleichwertig zusammen. Es gibt 2 Gründe, warum ich das strategisch für sehr bedeutend halte. Zum einen, um Immobiliengeschäft in der Sparkassenfinanzgruppe, und damit können wir es auch auf andere Bankengruppen, aber das ist jetzt für mich exemplarisch, nachhaltig betreiben zu können, braucht man natürlich auch die Verzahnung in der Bank, weil das ist für viele Banken auch der Grund, Immobiliengeschäft zu betreiben. Da darf man auch nicht vergessen, was den Bankenmakler vom normalen freien Makler unterscheidet. Wir wollen die gesamte Wertschöpfungskette haben als Bank, wir oder als Sparkasse in diesem Fall. Und dafür ist es notwendig, Immobiliengeschäft zu betreiben. Aber umgekehrt ist eben auch der Anspruch da, dass dieses Immobiliengeschäft dann auch in Finanzprodukten mündet. Sprich, sage ich mal, ich arbeite ja dort auch wieder mit Menschen, es ist ja ein CRM-System. Das heißt, diese Kontakte müssen dann auch am Ende Bankkontakte werden, dürfen nicht am Ende, zumindest zu einem signifikanten Teil, nur Immobilienkontakte bleiben. Dann haben wir, sage ich mal, das Ziel verfehlt. Und das zweite Thema, das war jetzt Banksicht, aus Sicht der Bank, warum das Immobiliengeschäft, sage ich mal, eingebettet wird in so eine Gesamtsicht, aus Sicht des Endkunden. Auch der Endkunde, sage ich mal, hat ja eine Journey, wie man es so schön sagt. Und diese Journey ist heute auch viel, viel breiter angelegt, als es früher war. Ich habe als Interessent, wenn ich mir eine Immobilie kaufen will, immer möchte ich am liebsten die gesamte Abwicklung aus einer Hand haben. Ich möchte nicht nur die Immobilie kaufen, sondern ich möchte am Ende auch letztendlich einen Service haben, um die zu bezahlen zu können. Und da die allerwenigsten Menschen das Geld auf dem Girokonto für ihre Immobilie rumliegen haben, ist der Finanzierungsservice nicht irgendwas, sondern ein fundamentaler Service letztendlich, der zur Immobilie dazugehört. Und wenn wir jetzt das ganze Thema noch weiterdenken, was letztendlich auch in diesem Ökosystem dazugehört, sind ja alle Bewirtschaftungsteams, die hinterherhängen. Auch da haben bis jetzt die Banken sich nicht mit Ruhm gekleckert, strategisch diese Bewirtschaftungsthemen auch wirklich strategisch anzugehen. Da sind viele freie Makler, gerade die großen, sogar schon weiter. Wie kann ich das Immobiliengeschäft besser in mein Finanzierungsgeschäft oder in meine gesamte Customer Journey rund um das Thema Immobilie einbinden? Das ist ein Thema, das wird sich auch nach meinem Dafürhalten in den nächsten Jahren verstärken und auch ein Stück weit auch Professionalisierungsdruck auch in Richtung Makler, aber auch Integrationsdruck in Richtung der Banken. Also es ist ein zweiseitiges Thema, es ist ein Geben und Nehmen. Der Makler muss einiges geben, aber auch die Bank muss mehr für das Immobiliengeschäft tun. Das kann nicht mehr so eine Randerscheinung irgendwo in der Schmuddelecke sein. Das muss ein zentrales Thema. Deswegen kommen wir auf genau solche Projekte wie RUDI, die sind auch wichtige Signalwirkungen auch für die Bank. Genau, die Customer Journey als ganzheitliche zu besetzen, da sehe ich übrigens gerade, dass die Banken dort einen strategischen Vorteil haben, weil das Thema Finanzierung ist wiederum ein Heimspiel für sie. Aber das ist auch kein Gut, was sie unendlich spielen können. Man darf nicht vergessen, große Maklerorganisationen haben heute mittlerweile auch selber professionelle Financing-Abteilungen gegründet oder sind dabei, sie zu gründen. Da müssen die Banken auch sich bewegen und weiter nach vorne gehen, um diesen Vorteil, den sie heute haben, auch wirklich erhalten zu können.
Herzlich willkommen zu Immokaiser, eurem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler. Mein Name ist Robert Kaiser und wir tauchen jetzt gemeinsam in die Welt des Immobilienmaklers ein.
Mein Gast heute ist Nicolas Schumann. Nicolas ist der Gründer und CEO der FIO Systems AG. Nicolas hat die FIO im Jahr 99 in Leipzig gegründet und das gleichnamige Makler-CM zum Marktführer bei den Banken und Sparkassen verbundenen Maklern geführt. Also eine richtige Erfolgsstory. In unserem heutigen Podcast werden wir mehr über Nicolas als Unternehmer erfahren, was FIO erfolgreich gemacht hat und wie sich der Markt der Makler-CMs auch weiterentwickeln könnte. Vielen Dank, Nicolas, dass du dir heute die Zeit für den Immokaiser-Podcast nimmst.
Ja, danke, lieber Robert, dass du uns auch heute besuchst.
Ja, wir sitzen hier im schönen Leipzig in einem schönen Schloss, was mich direkt zu unserer Schnellfragerunde führt, die aus drei Fragen besteht. Und zwar, hast du selber Immobilien eigentlich, Nicolas?
Ja, das stimmt. Immobilien sind so ein bisschen, könnte man fast sagen, mein Hobby. Ich bin ja letztendlich in der Immobilienwirtschaft mittlerweile seit 1995 tätig. Und insofern, ja, das Thema Immobilien hat es mir schon immer angetan. Vor allem aber auch alte Immobilien, also Altbauimmobilien. Das ist so meine Faible.
Und diese Immobilie hier, in der wir sitzen, ist auch eine FIO oder eine Nicolas Schumann Immobilie?
Genau, das habe ich damals schon, mein Gott, das ist auch schon wieder über 15 Jahre her erworben, das Objekt in einem unsanierten Zustand. Und das ist ja das, was gerade im Osten Deutschlands ja damals sehr oft vorkommt. Gibt es ja heute noch sehr viele unsanierte Immobilien, die aber noch ihren Geist behalten haben. Und wenn man, das ist eben das Schöne daran, im Gegensatz zum Neubau, kann man diesen Geist eben wiedererwecken. Das heißt wirklich das Flair von vor 100 Jahren, teilweise bei den Immobilien sogar von vor 300 Jahren, indem man sie eben behutsam, liebevoll saniert und dadurch schafft eben auch ein besonderes, ja, besondere Aura auch in dem Haus zu erzeugen.
Ja, also ist hier auf jeden Fall gelungen. Wo kommst du denn außerhalb deiner eigenen vier Wände eigentlich gut runter?
Gute Frage. Ich glaube, da hat jeder so seine eigenen Themen. Also ich spiele sehr gern Fußball, sportlich, physisch bin ich sehr gern mit dem Ball unterwegs, mache das auch schon seit vielen Jahren. Wandern ist auch ein sehr cooles Thema. Also beim Wandern ist es eher das Naturerlebnis. Ich war jetzt zum Beispiel jetzt gerade 2 Wochen auf Madeira. Es ist unvergleichlich dort die Landschaft einfach um was anderes als den viereckigen Bildschirm und die Teamsitzungen zu sehen. Und das dritte Thema ist natürlich das Thema Daddeln, also Zocken. Das ist auch ein Thema, was ich sehr gerne mache, also Computerspiele, weil ich auch damit aufgewachsen bin in meiner Kindheit, in den 80er Jahren mit dem C64.
Was für ein Spiel hast du zuletzt gespielt?
Zuletzt?
Ja.
Oh Gott, Age of Darkness, das ist ein Aufbauspiel, ja, wo man so eine Siedlung aufbauen muss.
Kenne ich nicht. Ich habe zuletzt Mario Kart gespielt.
Oh, Mario Kart, das spielen wir hier in der Firma öfters.
Ja. Könntest du selber auf einer Baustelle Hand anlegen?
Ich glaube nicht, nein. Ich würde es auch keinem raten, mich anzustellen dafür.
Dann lass uns doch mal zu dir als Unternehmer kommen. Stell dich doch mal den Immokaiser Podcast-Hörern bitte selbst vor.
Ja, mein Name ist Nicolas und ich bin 53 Jahre alt, bin verheiratet, habe keine Kinder, aber dafür 2 Kätzchen. Das sind unsere Hausbewohner und bin im Prinzip schon mittlerweile, ich hatte es ja vorhin kurz erwähnt, seit Mitte der 90er Jahre in der Immobilienwirtschaft in verschiedenen Rollen tätig. Ich habe tatsächlich auch als Makler begonnen, bin eine kurze Zeit dann im Bauträgerbereich, im Bereich der Altbausanierung sehr viel, also 5 Jahre lang tätig gewesen. Und da ich schon als Jugendlicher sehr viel mit Computerentwicklung auf verschiedenen Plattformen mich betätigt habe, wollte ich halt wieder back to the roots, also in die Computerentwicklung und erst dann eben die Dotcom-Blase, sagt man ja heute. Damals war es ja der Dotcom-Markt, die neue Welt kam, war das für mich auch die Chance, genau das Thema Immobilien und IT zu verbinden. Und das mache ich bis heute. In anderen Technologien, in anderen Rollen, aber im Prinzip ist es das gleiche Umfeld.
Und kommst du eigentlich hier aus Leipzig oder hast du einen anderen Ursprung?
Also ich komme aus Krefeld, aus dem Rheinland. Da habe ich vorher gewohnt und Meine Wurzeln habe ich sogar, also ein Teil meiner Eltern, die Hälfte ist aus Bulgarien. Insofern habe ich deswegen auch zu Sofia ein gewisses Verhältnis, wo ja auch ein Teil unserer Mitarbeiter sitzen. Also insofern, das ist so mein Ursprung. Aber mittlerweile, muss ich sagen, fühle ich mich am ehesten als Leipziger.
Und wann hast du gemerkt, dass du ein Unternehmertyp bist, der sein eigenes Unternehmen auch gründen möchte?
Ich glaube, ich habe also während meiner Schulzeit und auch während meiner Studienzeit habe ich natürlich wie jeder wahrscheinlich gewisse Jobs gehabt. Und mir hat es immer, sage ich mal, mir war es immer zu eng in vielen Unternehmen, weil alles mit Regeln und mit sehr viel Strukturen verbunden war. Und das Thema neue Ideen und neue Themen war immer sehr schwierig durchzukriegen. Und das war der Punkt, wo ich immer das Bedürfnis hatte, mich auch, sage ich mal, freier austoben zu können. Und deswegen war das naheliegend, diese Freiheit auch als Unternehmer zu benutzen.
Und konkret auf die FIO gemünzt, wann ist die Idee entstanden, die FIO zu gründen?
Die ist entstanden, ich kann nicht mehr genau den Augenblick rekonstruieren, aber die ist tatsächlich entstanden in dem Rahmen, das war so im Frühjahr 99, als bei uns damals in der Presse das ganze Thema Dotcom so richtig aufgerollt ist. Und da war mir klar, es beginnt hier etwas Neues, es beginnt ein neues Zeitalter. Ich glaube, jedem, der damals mit IT zu tun hatte, war klar, das ist nicht nur eine Modeerscheinung, sondern das ist wirklich etwas, was den gesamten Markt verändern wird. Und das war für mich, ich habe da einfach unheimlich Lust gehabt. Ich habe da wirklich meinen bisherigen Job von einem Tag auf den anderen an den Nagel gehängt und bin da ins volle Risiko gegangen. Und ich wollte das einfach machen.
Du hast ja seitdem auch eine Menge an Entscheidungen gefällt. Gibt es so bestimmte Entscheidungen, die herausstechen, wo du sagst, das waren so wirklich Top-Entscheidungen auch in der Retrospektive?
Ich glaube nicht, dass es die Entscheidung gibt, die Top- und die Worst-Case-Entscheidung gibt. Aber ich glaube, das sind wie Bausteine, die einen bringen was und die anderen kosten was. Und die Entscheidung, die was gekostet hat, die nennt man Lehrgeld. Und ich habe viel Lehrgeld bezahlt. Ich glaube, das gilt für jeden Unternehmer. Ich habe mir sogar selber einen Trostspruch dazu gemacht, zu dem Thema Lehrgeld. Und zwar, weißt du, was Weisheit ist? Weisheit ist Wissen, was man bekommt, kurz nachdem man es hätte gebrauchen können. So habe ich meine persönliche Weisheit leider in vielen Fällen lernen müssen. Und ich glaube, da bin ich nicht alleine. Ja. Aber wenn ich so ein paar Themen, die gut gelaufen sind, nennen darf, auf jeden Fall war das eine gute Sache, dass wir 2018 uns entschieden haben, auch zu Hypoport dazu zu stoßen, weil das natürlich ein Thema, unser gesamtes Immobilienmarkt-Thema in einen ganz anderen Zusammenhang auch gebracht hat, der gesamten Wertschöpfungskette. Eine andere coole Sache, die mir persönlich sehr viel Spaß gemacht hat, war das Entwickeln des Web-Exposés. Das war in den 10er Jahren, das war echt ein hartes Stück Arbeit, den Markt davon zu überzeugen, dass es wirklich die Zukunft ist. Damals hat keiner daran geglaubt, dass sowas möglich ist. Und ja, eine dritte Thematik, die mir persönlich auch sehr viel Spaß macht, ist das gesamte KI-Umfeld, also die künstliche Intelligenz. Das ist dann auch ein Thema, wo ich daran glaube, dass es auch ein Moment geben wird in Zukunft, wo das ein sehr, sehr relevantes Thema wird. Das sehen wir jetzt, diesen iPhone-Moment, wie man es so schön nennt, dass der jetzt eigentlich auch schon langsam sichtbar wird.
Ja, auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite schlechte Entscheidungen, kannst du uns da mal abholen?
Ja, ich habe schon mehrmals in meinem Leben Fehler gemacht, wenn ich Entscheidungen gefällt habe aufgrund von Zahlen und nicht aufgrund von Bauchgefühlen. Also ich habe tatsächlich einige Investments in der Vergangenheit, wir haben einige Beteiligungen eingegangen, die nicht aufgegangen sind, nicht weil das Konzept nicht gut war, nicht weil das Produkt nicht gut war, sondern einfach die Menschen, mit denen man zusammengearbeitet hat, haben nicht zueinander gepasst. Und das ist auch eine Lehre, die ich daraus gezogen habe, dass in Zukunft in meiner Zusammenarbeit das Zwischenmenschliche viel wichtiger ist als das Konzeptionelle. Weil auf der Basis ruht am Ende die Zusammenarbeit.
Also guckst du dann auf beides, auf das Bauchgefühl und die Zahlen? Oder sagst
ich gucke zuerst auf das Bauchgefühl und dann auf die Zahlen.
Okay, ja. Macht ja Sinn. Ne? Also die Chemie ist sicherlich ganz entscheidend für partnerschaftliche Zusammenarbeit. Und du als Unternehmer, wie muss ich mir dich als Unternehmer vorstellen? Was schnappst du dir zum Beispiel noch selber in deinem Unternehmen? Was delegierst du auch?
Wenn ich versuche, da ein Dach drüber zu machen, dann würde ich sagen, dass grundsätzlich es gibt einen Zusammenhang zwischen Dingen, die einem Spaß machen und die man gut kann. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man die Dinge noch selber macht, die man wirklich gut kann, also wo man einen guten Wertbeitrag bringen kann und dass man möglichst schnell die Dinge delegieren sollte, die man nicht gut kann. Und da eine ehrliche Selbsteinschätzung zu haben, daran arbeite ich heute noch. Ja? Also ich glaube, was ich gut kann, ist zum Beispiel innovative Themen reinzubringen, also letztendlich neue Themen in die Organisation reinzubringen. Ich bin, glaube ich, auch ziemlich gut darin, Produkte zu kreieren. Ich bin kein guter Mensch, um Strukturen aufzubauen und zu skalieren. Da gibt es andere, die das besser können.
Und das ist auch dein Fokus, den du in der Firma hast, auf Produktentwicklung und Innovation. Das sind deine Steckenpferde.
Das sind die Themen, die ich versuche voranzutreiben vor allem. Ja.
Du hast ja eben schon angesprochen, dass du 2018 deine FIO-Anteile in eine Art Kombi-Deal, Cash und Hypoport-Aktien getauscht hast. Das ist zumindest das, was man lesen kann über die Transaktion. Du zählst auch seitdem zu den größten Hypoport-Aktionären. Hat das Einfluss gehabt auf deine Arbeitsweise? Bist du vielleicht auch stärker in den Konzern eingebunden?
Ja, es hat natürlich einen Einfluss, weil das ist mir auch persönlich wichtig. Du hast vorhin das Thema Unternehmertum gewählt. Natürlich habe ich auch Interesse daran, dass es unserem gesamten Konzern gut geht. Vielleicht sogar mehr als der eine oder andere, der, ich sag mal so, nur in einer Teilrolle unterwegs ist. Aber auf der anderen Seite bin ich auch nur für das verantwortlich, für das ich verantwortlich bin. Also ich bin nicht für den gesamten Konzern verantwortlich. Insofern kann ich die Antwort klar mit einem Jein beantworten. Ja.
Dann lass uns doch jetzt mal über die FIO sprechen. Mhm. Was macht die FIO eigentlich?
Ja, also die FIO hat mehrere Produktgruppen. Die Hauptproduktgruppe ist unsere Maklersoftware. Das ist auch unser ältestes und gleichzeitig auch am meisten eingeführtes Projekt. Aber wir sind auch im Bereich vom Zahlungsverkehrsdienstleistung auch für die Banken unterwegs. Wir sind auch im Bereich von Gebäudeschäden auch unterwegs. Also das Thema Immobilien spielen wir insgesamt sehr ganzheitlich aus. Wir können nicht nur Makelei, aber das ist unser Hauptprodukt.
Kannst du uns und den Hörern einen Eindruck davon geben, wie groß die FIO ist, wie viele Menschen arbeiten für die FIO, vielleicht auch wie viel Umsatz ihr macht? So ein bisschen Butter bei die Fische.
Ja, sagt der Rheinländer, genau. Also unser Umsatz beträgt roundabout 12 Millionen. Wir haben über 100 Mitarbeiter, die hier arbeiten bei uns. Und wir haben 50 Mitarbeiter auch noch in Sofia. Also insgesamt rund 150 Mitarbeiter. Wie gesagt, auf verschiedenste Rollen aufgeteilt, wie bei den Softwareunternehmen üblich. Vom Entwickler bis zum Marketingmenschen ist bei uns alles in-house. Insofern, ja, das sind so die Eckzahlen.
Kannst du auch was zu der Menge der Kundenbeziehungen sagen, die ihr betreut?
Ich kann was zu den gesamten Objekten sagen, die wir haben rund 50.
Auch interessant.
Weil wir das letztens eben auch analysiert haben, wir haben rund 50.000 Objekte, die mit unserer Maklersoftware bearbeitet werden. Die verteilen sich hauptsächlich, ich würde mal sagen, über 80%, vielleicht sogar 90% sind es mittlerweile im Bankenmaklerbereich. Also das ist unser eindeutiger Schwerpunkt. Natürlich haben wir auch freie Makler, aber das ist eher weniger der Fall.
Ihr verfolgt jetzt aus der externen Sicht bei der FIO so eine Art Apple-Strategie. Das ist auch etwas, was euch meines Erachtens unterscheidet von euren Marktbegleitern. Das heißt, dass ihr rund um das Makler-CRM so ein Ökosystem entwickelt hat von eigenen Anwendungen, die ihr selbst eben auch entwickelt und betreibt und dementsprechend auch kontrolliert. Ist das aus der Sicht eine zutreffende Beschreibung eurer Strategie? Was würdest du gegebenenfalls ergänzen?
Ja, das ist auf jeden Fall das, wie wir auch von außen gesehen werden. So ein bisschen könnte man sagen, das Closed Shop. So closed sind wir gar nicht. Aber das hat ja auch eine gewisse Historie. Also viele Anwendungen, gerade im Bankenumfeld, das ist nun mal das, was wir hauptsächlich auch promoten, müssen ja gewisse Sicherheitsstandards, angefangen vom internen Kontrollsystem über gewisse Zertifizierungen, sicherer Betrieb. Und da ist halt oft in der Vergangenheit das Problem gewesen, dass externe Dienstleister das nicht, entweder nicht können oder nicht wollen oder beides. Das ist erstmal der Hintergrund, warum wir überhaupt so viele Dinge selbst entwickelt haben. Das war nicht immer eine Liebesbeziehung, sondern einfach, weil wir es mussten, weil es unsere Kunden auch gefordert haben. Auf der anderen Seite Ist es aber auch ein Kritikpunkt, der auch zu Recht ist, wo ich sagen muss, wir haben uns auch im letzten Jahr auch neu aufgestellt und haben entsprechend auch angefangen, eine API zu entwickeln, die wir tatsächlich jetzt auch in den nächsten Monaten releasen werden. Da haben wir jetzt ein gutes Jahr an Arbeit reingesteckt mit dem eigenen Team, um unsere Software auch wirklich komplett zu öffnen und auch für Drittpartner aus dem Ökosystem der Immobilienwirtschaft auch bereitzustellen. Und da sind wir gerade in den letzten Zügen der Vorbereitung. Da freue ich mich auch schon drauf. Da gibt es ein eigenes dediziertes Team, was sich darum kümmert. Die können es auch kaum erwarten, jetzt das ganze Thema ja für unsere Kunden auch freizuschalten. Was wir machen werden, ist in Zukunft, ist tatsächlich, dass wir so zweigleisig fahren werden. Wir werden nicht, sage ich mal, unsere Roots aufgeben, also das heißt unsere eigenen Kernbereiche, die auch einen höheren Sicherheitsstandard haben, aber wir werden auf Kundenwunsch natürlich, wenn der Kunde das will, uns auch öffnen für Drittanbieter. Und so kann jeder Kunde für sich selbst entscheiden, ob er, sage ich mal, unsere interne Lösung oder eine externe Partnerlösung bei sich für gewisse Fälle einschneiden will.
Ihr habt ja jetzt, hast du eben erwähnt, einen besonders starken Footprint im bankenverbundenen und sparkassenverbundenen Maklerbereich. Bei den Sparkassen ist zu lesen, habt ihr über 90% Makleranteil. Bei den Volks- und Raiffeisenbanken sollen es gut 50% sein. Das sind natürlich extrem hohe Marktdurchdringungen. Was schätzen eure Kunden einerseits an euch und was war denn auch der Erfolgsfaktor, dahin zu kommen?
Also ich muss ein bisschen korrigieren, bei den Volksbanken ist unser Marktanteil geringer, weil es hängt ein bisschen davon ab, wovon man es misst. Es gibt ungefähr ein Viertel der Volksbanken, die kein Immobiliengeschäft betreiben. Da kann man ja nicht ernsthaft von Marktanteilen sprechen. Insofern dann muss man das entsprechend reduzieren. Also ich würde es eher bei dem Viertel sehen insgesamt, ja. Aber das ist
trotzdem sehr gute Zahlen. Hätten, glaube ich, andere Unternehmen sehr gerne solche hohen Marktdurchdringungen. Was ist der Erfolgsfaktor dahinter?
Naja, einen habe ich ja gerade so ein bisschen genannt. Das ist ja eine Thematik. FIO arbeitet seit 20 Jahren im Bereich der Bankensoftware. Wir sind also kein One-Trick-Pony, sondern wirklich, wir haben Bankensoftware in verschiedenen Bereichen eingeführt, betrieben und auch nicht nur als Projekte, sondern wirklich als Produkte über viele Jahre weiterentwickeln. Insofern kennen wir die Vorgaben der Banken, wir kennen auch die Voraussetzungen, die es braucht, um langfristig auch ein Produkt in der Bankenlandschaft auch skalierend einzusetzen. Und das hat uns, sage ich mal, glaube ich, auch dahin gebracht, dass wir auch ein ganz verlässlicher Partner auch geworden sind für viele Banken. Die wissen, wenn ich mit der FIO Systems ein Projekt durchziehe, ein Produkt einführe, dann weiß ich auch, dass ich nicht hausintern damit scheitern werde, weil die Vorgaben werden jedes Jahr immer härter. Dafür gibt es mittlerweile einen Begriff Law-Tech. Ja, die Law-Tech muss stimmen und da haben wir einen ganz guten Footprint, wie du es gerade ausgedrückt hast.
Und wahrscheinlich auch ein dediziertes Team, das sich
nur darum kümmert. Wir haben mehrere dedizierte Teams. Es gibt ja, sage ich mal, die juristischen Komponenten. Dafür haben wir natürlich zum Beispiel im Bereich der Vertragsmanagement, die Compliance-Teams. Wir haben aber auch im Bereich IT-Entwicklung verschiedene Rollentrennungen, die bei uns sehr scharf gemacht werden, bis hin zum Betrieb im Rechenzentrum. Ja, wir haben ein eigenes Rechenzentrum, was wir selbst komplett betreiben und das ist natürlich auch eine ganz andere Security-Anforderung.
Ja, du hast eben beschrieben, ihr seid dabei, euch zu öffnen über das API-Team, was du angekündigt hattest. Wenn ich jetzt ein Kunde von euch bin und sage, hier, die Elemente eurer Anwendung finde ich super, die möchte ich gerne nutzen und ich habe hier einen Partner, den ich für Anwendung Y einsetzen möchte. An wen muss ich mich da wenden? Wie gehe ich da vor?
Wir werden dazu tatsächlich im Sommer auch jemanden announcen, der sich genau um das Thema Partnermanagement kümmern wird. Das Ökosystem ist ja wie ein Garten und dafür braucht man dann auch einen Gärtner. Das heißt, das Thema Onboarding von Partnern soll ja nicht sich selbst überlassen werden, sondern das muss ja gemanagt werden. Das hat auch ein bisschen was mit dem Thema Security zu tun. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir da jetzt einen Gatekeeper spielen wollen, aber wir können auf der anderen Seite natürlich auch, wir sind immer in der Verantwortung für das gesamte Ökosystem und das möchten wir gerne schon zumindest gemanagt wissen, wer dort entsprechend welche Anwendungen mit reinchallenged. Aber grundsätzlich, wie es unsere Kunden nutzen, wenn es gerade, sage ich mal, jetzt eine Bank auf uns zukommt und sagen, wir möchten Partner X oder Y onboarden, genau das ist ja der Sinn, warum wir die API öffnen, damit das eben möglichst breit genutzt werden kann.
Wenn wir jetzt zurückschauen in eure bisherige Unternehmensgeschichte, was sind da Entwicklungen, die du sagst, das waren so wichtige Meilensteine?
Also durch eine Entwicklung, die jetzt mittlerweile 20 Jahre zurückliegt. Das ist deswegen versuche ich jetzt gerade 20 Jahre im Fast-Forward-Modus durchzugehen, um dir die wichtigsten Highlights zu geben. Ich glaube, ein wichtiges Highlight war auf jeden Fall der Online-Gang mit den ersten 80 Sparkassen in Bayern. Das war so ein ziemlich großes Projekt, um nicht zu sagen, bis heute unser größtes Teilprojekt, weil es eben gleichzeitig war. Also das ist ja im normalen Softwaregeschäft, hast du hier einen neuen, da einen neuen, aber gleich mit damals, glaube ich, 84 Kunden online zu gehen, das war schon für unser damalig noch ein recht kleines Unternehmen schon eine sehr große Herausforderung.
Über welches Jahr sprechen wir jetzt?
Müsste 2004 gewesen sein.
Okay, ja.
Damit, also. Ja. Dann gab es natürlich, sage ich mal, das Thema, ich habe es vorhin erzählt, das Thema Webexpose-Einführung war natürlich auch für uns ein Kulturwechsel, weg vom klassischen PDF, was man verschickt hat, hin zu kompletten Online-Prozessen. Das war ja im Jahr 2012 dann, 2013 rum war das gewesen, dass wir damit online gegangen sind. Das war natürlich, wenn man zurückblickt, damals schon sehr, sehr früh und wir haben da wirklich lange gekämpft, bis wir auch unsere Kunden davon überzeugt haben, dass das die Zukunft ist. Mittlerweile wissen wir vom Markt, dass das heute Standard. Das war auch ein wichtiger Meilenstein für uns. Und ja, das nächste Thema ist halt die Gründung unserer KI-Abteilung im Jahre 2018. Das war auch für uns, sage ich mal, eine Thematik, da habe ich mich sehr, das haben wir auch gefeiert hier im Unternehmen, als wir unseren ersten Bot geschrieben haben, damals noch mit sehr rustikalen Mitteln. Ja. Das waren so drei Bausteine, die mir jetzt gerade eingefallen sind. Aber es gibt noch viel mehr.
Ja. Und um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, Web-Exposé, wie muss ich mir die Nutzung vorstellen? Nutzen das eher 10%, eher 50%, eher 80%?
Eher zwischen 80% und 90%.
Wow, also das ist ja schon eine hohe Nutzerquote.
Der Prozess ist auch unschlagbar. Ja? Also jeder weiß, dass, sage ich mal, der online arbeitet, das ist halt letztendlich auch die Zukunft, wohin wir gehen, dass im Prinzip alle Prozesse online stattfinden.
Ja, also.
Das ist ja halt das Exposé, ist halt so der klassische Maklerprozess, aber es gibt ja viel mehr drumherum.
Ja. Ja. Jetzt haben wir über Meilensteine gesprochen. Wo siehst du denn die FIO im Wettbewerbsvergleich führend?
Ich glaube, wir sind dort führend, wo wir auch gut sind. Ja, und das ist nämlich das Thema Bankensoftware. Also letztendlich alles, was mit Compliance zu tun hat, mit bankzertifizierten Prozessen, das sind Themen, wo wir einfach am meisten Kraft und Energie in den letzten Jahren reingesteckt haben, die wirklich sauber aufzusetzen, denn gemäß den Bankstrategien auch aufzusetzen und natürlich auch die Integration in die jeweiligen Bankhäuser, sprich hintenrum in Richtung Kernbankensystem natürlich auch reinzusetzen. Und in dem Zusammenhang muss man natürlich sagen, müssen wir auch das Thema Immobilienvermittlung auch mit den Folgeprozessen, sprich mit der Finanzierung, auch gleich mitdenken. Für uns war das seit jeher ein Prozess.
Kannst du uns ein Gefühl dafür geben, diese Beispiele, die du jetzt genannt hast, wie da auch so eine tatsächliche Nutzung aussieht? Also gerade jetzt sowas wie Finanzierung.
Mhm.
Wie viele eurer Kunden nutzen das denn sozusagen auch komplett integriert? Wie viele Überleitungen finden statt, diejenigen, die das erfolgreich tun?
Also gerade das Thema Überleitung ist ein schöner Indikator. Da haben wir leider, muss ich sagen, von A bis Z alles da. Also wir haben wirklich Bankenmakler, die eigentlich sich so verhalten wie normaler Makler ohne Bank, leider. Also die machen ihr Maklergeschäft und beim Abschluss ist Schluss, der Rest ist, sage ich mal, uninteressant. Ein Großteil der Makler arbeitet tatsächlich in dem klassischen Folgegeschäft, also dass ich letztendlich aus meinem Käufer eine Überleitung zum Finanzierungsberater durchführe. Und die richtig Performanten an der Spitze, für die ist, ich sag's mal so, das gesamte Immobiliengeschäft ein riesiges Leadbecken für die Finanzierung, was auch wirklich in allen Bereichen ausgeschlachtet wird. Und da gibt es, sage ich mal, sogar Kunden, die Überleitungsquoten über 100% haben.
Was erstmal kontraintuitiv ist, ja. Aber dahinter steckt dann der erfolgreiche Makler, der mehrere Kaufinteressenten zu einem Objekt hat und die dann alle rübertippt, ja.
Alles utopisch.
Oder zumindest
eine sehr erfolgreiche.
Mehr als ein, ja.
Genau, richtig. Also das ist wirklich dieses klassische Farming in den Leads, ja.
Was gibt es für Fokusthemen, die ihr für die Weiterentwicklung und Nutzung des FIO-Wettmaklers auf- und ausbaut aktuell?
Also aktuell ist das Thema API natürlich unser Hauptthema. Wir haben uns das ja auch für 2023 ja auch als Ziel gesetzt, das Thema aufzubauen. Wir haben das Team gegründet letztes Jahr. Und dann haben wir uns gesagt, innerhalb eines Jahres wollen wir dort die API komplett an den Markt bringen. Und wenn man guckt, wir haben April 2023 das Team aufgesetzt. April 24 ist ein Jahr hin, das ist nicht mehr so lang. Und wir haben uns gesagt, also spätestens bis zum Sommer muss das Produkt auch auf dem Markt stehen. Das ist eine unserer Hauptanforderungen gewesen oder Hauptziele. Das zweite Thema ist das Thema KI. Das ist unser zweites Hauptziel. Wir haben ja jetzt gerade auch in der letzten Release auch das Homestaging-Thema rausgebracht. Das ist ein Riesenschritt für uns gewesen, dass wir komplett automatisierte Homestagings aus dem Webmakler herausbringen. Aber das ist natürlich zusammen mit den anderen Image-Tools, die wir im Laufe des Jahres gebracht haben, sage ich mal, so eine Kette von kleineren Tools hintereinander, wo wir immer stückweise auf das KI-Thema aufzählen. Da kommt auch im neuen Jahr einiges auf uns zu an Funktionen. Gerade wenn ich an Objektlagetext und solche Themen denke, da geht noch einiges.
Kannst du uns ein Gefühl dafür geben, wie die tatsächliche Nutzung dann von solchen KI-Funktionen aussieht? Das finde ich immer interessant. Ja. Wir reden ja immer über KI und es ist unglaublich gehypt, aber wie kriegen wir es tatsächlich in die Nutzung rein? Das ist ja dann die Hauptherausforderung.
Es ist tatsächlich sehr vergleichbar. Wir gucken uns natürlich die Nutzung an, der einzelnen Features, sehr vergleichbar mit dem Thema 360 Grad. Das war ja, wenn du dich erinnerst, auch ein Riesenhype-Thema, als es damals auf den Markt gekommen ist. Am Ende gab es, sag ich mal, am Anfang so einen großen Hype, sag ich mal, als das neu war. Dann, sag ich mal, flachte es ab und seitdem wächst es stetig. Ich glaube, das ist so der typische Innovation Cycle, dass es immer am Anfang, wenn etwas neu gibt, alle sich draufstürzen, dann merken die, okay, es ist ganz nett, aber es ist nicht wirklich lebenswichtig. Und dann fängt es an, langsam an einer Basis heraus in den Markt zu diffundieren. So ähnlich lief es gerade lustigerweise auch bei dem Thema Image-Tools, also bei den ganzen KI-Image-Tools, war am Anfang ein Riesenthema, alle haben sich gefreut. Nach kurzer Zeit flachte das Thema ab und wir beobachten tatsächlich, dass es seitdem konstant wächst. Um dir vielleicht eine Zahl zu bringen, im Bereich vom Homestaging, was ja unser neuestes Produkt im KI-Bereich ist, haben wir jetzt mittlerweile in den ersten zwei Monaten, wenn ich jetzt mal den Anfangshype der ersten Woche wegnehme, 25.000 Homestaging-Touren, die produktiv gestellt wurden. Finde ich jetzt schon keine kleine Zahl. Das sind alles die Themen, die früher manuell beauftragt wurden. Du erinnerst dich, wir hatten früher Homestaging gemacht, war ein Riesenthema, da habe ich irgendwelche Agenturen beauftragt, die Wände angestrichen und irgendwelche Leihmöbel hingestellt haben, da hat man schön die Fotos gemacht, war ein Riesenthema. Ja.
Und die 25 Touren, die sind dann relativ zu den 60.000 Immobilien, die du eben... 50.000 Immobilien, das heißt...
Das sind... muss ich fairerweise sagen, du kannst ja zu einer Immobilie mehrere Homestaging machen. Ein Homestaging ist ein Raum, also wie dieser Raum, in dem wir alle sitzen, der wird durch die KI neu dekoriert, aber du hast ja Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, du kannst aus einer Wohnung 5, 6 Touren machen. Ja. Also man kann jetzt nicht sagen, Objektanzahl durch 2 gleich Touren, so schön ist es leider nicht.
Ja, okay, aber trotzdem gibt es ein Gefühl dafür, dass das
auf jeden Fall ein relevantes Thema, es ist jetzt kein Staubfänger-Thema.
Ja. Man merkt richtig, wenn man über KI spricht und Innovation im Allgemeinen, dann die Innovation liegt dir im Blut. Und wir haben gerade von dir gehört, die FIO hat ja auch echt einige Standards gesetzt, ne? Mit dem Web-Exposé, da war der sehr früh am Start. Habt ihr da in der Organisation etwas, wie ihr da vorgeht, damit ihr auch Innovation regelmäßig in eure Produkte implementiert bekommt?
Ja. Auch da haben wir gelernt, Weisheit aus Wissen. Wir haben tatsächlich am Anfang geglaubt, das ist ein Thema, was im Prinzip jeder machen kann aus der Gruppe. Haben wir aber sehr schnell feststellen müssen, dass durch das Operative, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Produktmanager bin für irgendein Teilsegment, dann habe ich natürlich immer 1000 Themen, um die ich mich drehen muss. 1000 Themen, Kundenanforderungen, irgendwelche Bugs, Releases und so weiter. Und Innovation, eine wichtige Voraussetzung, wirklich kreativ an Innovationen auch zu arbeiten, ist, den Kopf frei zu haben. Du kannst nicht unter Druck, unter Leistungsdruck oder Zeitdruck oder schlimmstfall unter beidem ernsthaft kreativ sein. Das geht nur dann, wenn wirklich eine dedizierte Mannschaft da ist, die wirklich, sag ich mal, die Freiheit hat, sich mit solchen Themen zu kümmern. Und das sieht man ja auch an vielen Firmen, die wirklich das Thema Innovation ernst nehmen, dass sie dafür eigene Teams haben, die auch wirklich freigestellt sind, operativ sich darum zu kümmern. Die auch keine Ziele haben, bis zu Datum X irgendein Ergebnis Y zu erreichen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es eine Larifari ist, sondern eher, sage ich mal, aus der Erfahrung heraus, dass es eben unter dem operativen Tagesgeschäftsdruck nicht funktioniert, ernsthaft Innovationen zu betreiben.
Wir hatten ja eingangs über deinen Verkauf an die Hyvoport-Gruppe gesprochen und du hast ja dann auch im Zuge der Transaktion dann auch weitere Aufgaben bei der Hyvoport übernommen, hast aber ist zu lesen, auch im vergangenen Jahr, wieder den vollen Fokus auf die FIO. Ist das vielleicht dann auch der Hintergrund von diesem Move oder gibt es da noch eine andere Geschichte zu?
Wir haben natürlich, wir sind ein großer Konzern, wir haben 2 Dutzend Unternehmen. Und ja, ich habe natürlich auch im Konzern zwischendurch auch andere Aufgaben bekommen. Man muss sich das halt so vorstellen, im Konzern musst du auch als Manager auch eine gewisse Agilität mitbringen. Du kannst auch nicht nur ein One-Trick-Pony sein, sondern du hast ein Skillset und wenn es für das Skillset gerade eine andere Aufgabe gibt, dann musst du genauso wie ein normaler Angestellter auch in der Lage sein, sich den neuen Anforderungen auch zu stellen. Für mich war das auch persönlich eine sehr schöne neue Erfahrung, weil ich das bis jetzt nicht gewohnt war. Und diesen Weg bin ich mitgegangen in den letzten Jahren und es war für mich auch sehr bereichernd im Nachhinein.
Und der sozusagen der Grund, jetzt wieder vollen Fokus auf die FIO zu legen?
Das hat was mit der Notwendigkeit, unser Unternehmen auch entsprechend neu zu strukturieren und auch wieder den Fokus auf das Thema Makler wieder zurückzubekommen. Und naja gut, ich habe da in dem Bereich ein paar Jahre Erfahrung in dem Geschäft und deswegen bin ich entsprechend gebeten worden, mich da näher mit zu beschäftigen.
Ja. Ihr bezieht ja auch im Hinblick auf Innovation und Weiterentwicklung eure Kunden mit ein. Da gibt es meines Wissens Beiräte, also sowas wie Kundenbeiräte. Wie muss ich mir da die Involvierung und den Abstimmungsprozess vorstellen?
Die Kommunikation musst du dir im Prinzip eher wie ein Partnership vorstellen. Das sind im Prinzip Power-User für uns, das sind Unternehmen und auch teilweise Menschen, ja, die sich sehr intensiv mit FIO auseinandergesetzt haben, die uns auch stückweise auch natürlich auf unserem Weg auch mit begleitet haben und deren Ratschlag uns auch als Unternehmen sehr wertvoll ist, weil das durch die Fachlichkeit, die Blick auf den Markt ist. Du kannst nicht immer mit jedem Kunden gleich intensiv sprechen. Natürlich hast du Möglichkeiten der Massenkommunikation, aber du musst ja schon Close Shop auch aufbauen mit Power-Usern, die dir dann auch konkret Ansagen machen können, die oder die Thematik beleuchten, die mal mehr oder da habt ihr nicht gut gearbeitet. Also letztendlich auch wirklich ein ehrliches Feedback zu bekommen von diesen Kunden ist uns sehr wichtig, um da nicht irgendwann in einer Bubble gefangen zu sein. Und das ist eben eine Funktion, für die wir die Fachbeiräte nutzen, also als Berater. Zum Zweiten aber auch umgekehrt sind das auch oft Kunden, die gerne auch mal Entwicklungen auch mitarbeiten möchten. Also die haben auch das Bedürfnis, hey, wenn ihr schon Modul XY macht, da habe ich aber Ideen zu, die würde ich gerne mit einfließen lassen. Und die dritte Funktion ist auch ein bisschen als Pilotierungspartner. Also wir haben in der Vergangenheit die Releases nicht immer auf den gesamten Markt aufgeschlagen, sondern in verschiedenen Wellen auf den Markt gebracht. Und da gibt es halt Kunden, die gerne innovativer sind, die gerne auch mal eine Release als Vorrelease bekommen und ein Großteil der Kunden sagt aber, nee, ich möchte aber wirklich die ordentlich doppelt getestete und 2x qualitätsgesicherte Version bekommen. Und dementsprechend haben wir auch da unterschiedliche Schichten.
Mhm. Gibt es diese Beiräte für Sparkassenkunden und Genossenschaftskunden?
Die sind getrennt,
und Freimakler, das ist dann ja, sozusagen die Kundengruppe.
Genau, jede Kundengruppe haben wir eigene Fachbeiräte, einfach weil in Fachbeiräten werden halt auch manchmal auch, ich sag mal so, institutspolitische Themen besprochen. Und das war früher noch viel extremer. Heute, glaube ich, sind die Berührungsängste nicht mehr so groß. Aber früher hättest du eine Sparkasse und eine Volksbank nicht unbedingt in einem Raum traut nebeneinander sitzen sehen und dann über, keine Ahnung, Strategien fürs Maklergeschäft reden können. Ich glaube aber, da hat sich auch das Verhältnis ein bisschen in den letzten Jahren entspannt, weil einfach auch der Markt sich auch da verändert hat.
Ja. Wie viele Beiräte sind es dann in der Menge?
2.
2 tatsächlich.
Also 2 offiziell. Wir haben noch ein paar natürlich, die wir, sage ich mal, direkt bespielen. Ja, aber die Beiratsgruppen sind 2.
Legen wir mal den Fokus auf die Sparkassen bei euren Kunden. Da gibt es dieses Leuchtturmprojekt rund um die Immobilie, kurz RUDI. Ziel dieses RUDI-Projekts ist die Begleitung des Kunden während seiner kompletten Kundenreise vom ersten Impuls, das Wohnumfeld verändern zu wollen, bis zur Recherche und Immobilienauswahl. Hier ist man dann in dem Kernbankensystem der Sparkassen US Plus bzw. US Plus Neo. Da ist auch eine zentrale Anlaufstelle, das Cockpit Immobilie geplant. Welche Rolle habt ihr als FIO bei diesem RUDI-Projekt?
Wir sind da letztendlich auch Technologiepartner bei dem Projekt und sind auch für einen Teil der Infrastruktur für die Verwirklichung zuständig.
Macht ihr auch total viel Sinn, im Prinzip das Thema Immobilienvermittlung und Baufinanzierung ganzheitlich zu denken, dann 360-Grad-Blick drauf zu werfen und das dann eben auch technologisch so zu verzahnen, dass die Kundenreise technisch bestmöglich supported wird.
Ist ein super spannendes Projekt, weil das läuft ja auch schon einige Jahre, aber eher auf der politischen Ebene. Und jetzt wird das ganze Thema endlich Realität, denn man muss ja auch kritisch sagen, das Thema Immobilie hat ja in den ganzen Banken strategisch bis jetzt kaum stattgefunden. Das heißt, im Prinzip haben die Banken mehr auf das Thema Finanzierung, auf das Thema Einlagen. Ich sag mal so, es gibt so einen alten Witz, sogar die Hundehaftpflichtversicherung hat ihren Platz im Marketing bekommen, aber das Immobiliengeschäft war immer ein Stück strategisch außen vor. Und das hat sich jetzt seit Rudi fundamental verändert. Die rund um die Immobilie ist ja letztendlich genau das Thema, das Ökosystem der Immobilie, da gehört Immobilie und Finanzierung gleichwertig zusammen.
Sehe ich 100% genauso. Es gibt natürlich bei den Sparkassen auch sicherlich einzelne Player im Markt, die immer schon einen starken Fokus auf das Immobiliengeschäft hatten. Aber wenn man sich die gesamte Sparkassenorganisation anschaut, gibt es sicherlich noch viel, viel Potenzial, das Thema Baufinanzierung und Immobilienvermittlung, also auch dann Provisionserlöse rund um die Immobilienvermittlung ganzheitlich zu denken.
Also es gibt zwei Gründe, warum ich das für strategisch für sehr bedeutend halte. Zum einen, um Immobiliengeschäft in der Sparkassenfinanzgruppe, und damit können wir es auch auf andere Bankengruppen haben, das ist jetzt für mich exemplarisch, nachhaltig betreiben zu können, braucht man natürlich auch die Verzahnung in der Bank, weil das ist für viele Banken auch der Grund, Immobiliengeschäft zu betreiben. Da darf man auch nicht vergessen, was den Bankenmakler vom normalen freien Makler unterscheidet. Wir wollen die gesamte Wertschöpfungskette haben als Bank, mit wir oder Sparkasse in diesem Fall. Und dafür ist es notwendig, Immobiliengeschäft zu betreiben. Aber umgekehrt ist eben auch der Anspruch da, dass dieses Immobiliengeschäft dann auch in Finanzprodukten mündet. Sprich, sage ich mal, ich arbeite ja dort auch wieder mit Menschen, es ist ja ein CRM-System. Das heißt, diese Kontakte müssen dann auch am Ende Bankkontakte werden. Die dürfen nicht am Ende, zumindest zu einem signifikanten Teil, nur Immobilienkontakte bleiben. Dann haben wir, sage ich mal, das Ziel verfehlt. Und das zweite Thema, jetzt, das war jetzt Banksicht, aus Sicht der Bank, warum das Immobiliengeschäft, sage ich mal, eingebettet wird in so eine Gesamtsicht, aus Sicht des Endkunden. Auch der Endkunde, sage ich mal, hat ja eine Journey, wie man es so schön sagt. Und diese Journey ist heute auch viel, viel breiter angelegt, als es früher war. Ich habe als Interessent, wenn ich mir eine Immobilie kaufen will, immer möchte ich am liebsten die gesamte Abwicklung aus einer Hand haben. Ich möchte nicht nur die Immobilie kaufen, sondern ich möchte am Ende auch letztendlich einen Service haben, um die zu bezahlen zu können. Und da die allerwenigsten Menschen das Geld auf dem Girokonto für ihre Immobilie rumliegen haben, ist der Finanzierungsservice nicht irgendwas, sondern ein fundamentaler Service letztendlich, der zur Immobilie dazugehört. Und wenn wir jetzt das ganze Thema noch weiterdenken, was letztendlich auch in diesem Ökosystem dazugehört, sind ja alle Bewirtschaftungsthemen, die hinterherhängen. Auch da haben bis jetzt die Banken sich nicht mit rumgekleckert, strategisch diese Bewirtschaftungsthemen auch wirklich strategisch anzugehen. Da sind viele freie Makler, gerade die großen, sogar schon weiter.
Ja, also von daher tatsächlich super viel Potenzial. Das nicht nur, da ist natürlich Technologie ein Element, aber wir sprechen natürlich auch über personelle Verzahnung, ja, dass da auch die Bank-Sparkassenberater sehr eng sich austauschen mit den Immobilienberatern und die Technologie hilft, diesen Austausch herzustellen und die Daten eben auch fließen lässt zwischen den Immobilienabteilungen und den Baufi-Abteilungen.
Es sind ja auch die Primärkundenberater, darf man auch nicht vergessen. Das ist ja nicht nur Immobilien und Baufi, die dort eine Rolle spielt, ja, sondern bei vielen Kunden ist ja der Primärkundenberater die zentrale Anlaufstelle. Ja. Und diese Berater müssen ja auch in einer Zukunft auch stattfinden, die auch nicht mehr so filialgetrieben ist. Und da brauche ich halt auch Querschnittsthemen, die den Kunden auch interessieren, sage ich mal so. Finanzprodukte, mit denen beschäftige ich mich, wenn ich das Finanzprodukt brauche. Aber wo habe ich einen Bezug zu meinen Kunden, der, sage ich mal, auch dauerhafter Natur ist? Und das Thema Wohnen ist etwas, was uns alle betrifft.
Und es ist gleichzeitig natürlich ein zentrales Element rund um das Thema Wohnen und Wechsel, Umzüge, Kauf einer Immobilie passiert natürlich unglaublich viel. Und da ist es natürlich für die Banken und Sparkassen super, super spannend, an diesem lebensverändernden Moment eben auch zur Stelle zu sein, um halt auch die eigenen Produkte zu platzieren. Exakt.
Genau, das ist die Gesamtjourney letztendlich. Die Lebensphasenmodelle, wenn man sich Banken anschaut, haben wir in vielen anderen Bereichen ja schon längste Realität. Jetzt sind sie auch im Immobilienbereich angekommen.
Ja, Gott sei Dank. Ihr seid aber als Hypo-Gruppe Beides. Ihr seid ja Dienstleister auf der einen Seite und auf der anderen Seite seid ihr ja auch mit euren anderen Produkten in der Hypoport-Gruppe und Dienstleistungen auch Wettbewerber. Das ist ja eigentlich so ein Co-Opetition-Verhältnis. Wie löst ihr das gegenüber euren Kunden auf?
Ja, also das musste ich auch neu kennenlernen, dieses Wort. Ich kannte das vorher gar nicht, weil wir waren immer Partner gewesen, aber natürlich in so einer großen Gruppe hast du verschiedene Geschäftsmodelle und du kannst bei so einem großen Unternehmen mit, wie gesagt, 2 Dutzend Tochtergesellschaften gar nicht verhindern. Nicht nur übrigens, by the way, dass der eine im Bereich zu irgendeinem Kunden im Wettbewerb tritt, auch sogar bei uns können Unternehmen untereinander in Teilwettbewerb treten. Auch das ist nicht unmöglich. Es ist nicht gewollt, keine Frage, aber es lässt sich auch nicht verhindern. Was ich aber dazu sagen kann, ist, du kannst unsere Gruppe im Prinzip als eine Reihe von Technologielieferanten sehen, also letztendlich Plattformdienstleister, wie zum Beispiel eine Europace, wie zum Beispiel aber auch eine FIO, wie viele andere Unternehmen bei uns in der Gruppe, die im Prinzip, sage ich mal, in einem Segment Dienstleistungen in Form von IT-Plattformen anbieten. Und dann gibt es, sage ich mal, bei uns Vertriebsgruppen, also Unternehmen, die letztendlich auch am Markt tätig sind, zum Beispiel ein Starpool, Qualitypool, Dr. Klein, Privatkunden, Dr. Klein-Ratenkredit gibt es ja auch bei uns. Also das heißt, verschiedene Subdienstleister, die bei uns, sage ich mal, in Form von Strukturvertrieben zum Beispiel unterwegs sind. Und diese Vertriebe könnten natürlich von dem einen oder anderen unserer Plattformkunden wiederum als Wettbewerber gesehen haben, weil die haben natürlich, sage ich mal, teilweise andere Banken oder ein breiteres Bankenspektrum im Angebot. Und ich sage mal so, wenn ich jetzt mal einen möglichen Wettbewerbsfall konstruiere, eine Sparkasse, die zum Beispiel ihre Sparkassenfinanzierung ihre Kunden anbieten will und das mit unserem System tut, könnte gleichzeitig, sage ich mal, der Kunde auch über irgendeine unserer mit uns zusammenarbeitenden Poolgesellschaften vielleicht über unsere europäische Datenbank auch eine andere Bank abschließen. Also das lässt sich ja gar nicht in einer heutigen Internetwelt gar nicht verhindern. Ich meine, wenn der Kunde ins Internet geht, kann er genauso die anderen Banken sehen. Das eine hat für mich in einer offenen Welt wenig mit dem anderen zu tun. Aber es ist niemals so, dass wir zum Beispiel als Unit anfangen, unseren eigenen Kunden zu kannibalisieren. Das würden wir nicht tun und das würden auch als Schwesterunternehmen von uns genauso wenig tun.
Die Hypoport-Gruppe ist ja sehr, sehr groß. Da gibt es sehr, sehr viele Unternehmen. Wie agieren diese Unternehmen zusammen? Sind die alle komplett losgelöst als eigene wirtschaftliche Unit? Es ist ja, ich frage deswegen, weil es ist ja als so ein großer Konzern auch schwierig, sagen wir mal, die Vorteile des Schnellboots zu nutzen auf der einen Seite und gleichzeitig nicht der eine Tanker zu werden, der irgendwie unbeweglich ist, aber die Synergien auch gleichzeitig in der Gruppe zu nutzen.
Ja, das ist tatsächlich eine Herausforderung und umso größer so eine Gruppe gab, desto dringender stellen sich diese Fragen. Wir sind ja auch in dem ständigen Lernprozess. Du kannst nicht überregulieren, ich sag mal so, du kannst nicht zu einer Siemens werden, sage ich mal, die sehr stark top-down regiert ist. Jetzt versuche ich das andere Extrem zu finden. Ich glaube, die Bertelsmann-Gruppe wäre so ein schönes Gegenteil, wo jeder gegen jeden, die machen teilweise sogar Wettbewerbsprodukte im 100% im Wettbewerb zueinander im Zeitungsbereich. Das haben die kein Problem damit. Der Stärkste wird überleben, so nach dem Motto. Für uns, sage ich mal, ist die Strategie die, wir haben im Prinzip das Unternehmen in 3 Segmenten aufgeteilt. Das heißt, das Segment Immobilien und Finanzierung, das ist genau unsere Custom Zone, in der wir uns jetzt bewegen. Da bewegt sich Europace drin, da bewegt sich die FIO drin, da bewegt sich die Kollegen von der Value aus dem Bewertungsbereich drin, auch viele andere Unternehmen. Das ist, sage ich mal, ein Marktkreis, muss man sich das vorstellen. Und in diesem Segment sprechen wir uns sehr eng ab. Wir haben auch letztendlich dort zum Beispiel mit Thomas und Stefan auch 2 Personen, die auch das Ganze moderieren und auch managen. Das heißt, da findet schon eine sehr enge Absprache statt und da gucken wir auch genau, dass solche Synergien auch gehoben werden zwischen einzelnen Bereichen, dass wir uns auch nicht gegenseitig auf die Füße treten, erst recht nicht unseren Kunden auf die Füße treten. Und da gibt es eben 2 andere Marktkreise im Bereich von Versicherungen, unser Insurance, da sind ja auch 8 Unternehmen mittlerweile drin, die Insurance-Plattform bilden oder unser Financing-Segment, unser 3. Segment, wo zum Beispiel unser Schwesterprodukt-Account, das bewegt sich zum Beispiel in dem Umfeld, da geht es eher um Firmenkundenthemen.
Ja, okay, also stelle ich mir also spannend vor.
Ja, das war auch für mich super spannend, genau diese Synergien auch letztendlich zu heben, ohne sich zu überregulieren. Genau das ist das Spannungsverhältnis.
Lass uns über Markt und Visionen sprechen. Jetzt haben wir Frühjahr 2024. Welche für euch relevante Trends siehst du in den nächsten Jahren?
Also ich glaube, dass ein wichtiger Trend wird das ganze Thema KI abbilden. Da setzen wir auch sehr viel drauf. Nicht seit gestern, auch nicht seit, ich habe es ja vorhin erzählt, seit 4 Jahren mittlerweile. Warum? Nicht nur, weil ich technikverliebt bin und glaube jetzt, dass das KI das Allheilmittel für alles sein wird, sondern weil einfach mittlerweile wir technologisch an einem Punkt angelangt sind, dass eine Technologie ausgereift ist. Weil eine Sache darf man nicht vergessen, KI gibt es ja schon seit 80er Jahren. Ich habe selber in meiner Studienzeit schon damit gearbeitet. Aber heute haben sich einige Technologien mittlerweile so gut vervollständigt, dass das ganze Thema, sage ich mal, einen gewissen Boost-Effekt bekommt. Wir haben mittlerweile riesige Data-Lakes, dadurch, dass jetzt alles zentralisiert in vielen Banken, auch auf nichts, es wird nichts mehr lokal betrieben, ja, außer mit irgendwelchen Uralt-Systemen. Wir haben auf der einen Seite durch die Professionalisierung auch der Internetwirtschaft auch die Möglichkeit, wir haben über das Thema APIs vorhin gesprochen, auch die Möglichkeit des Massenaustausches von Daten. Und nicht zuletzt, wir haben auch am Ende hin zum Thema Frontend bei den Kunden mittlerweile alles über Apps. Das heißt, auch die Digitalisierung bei den Endkunden ist mittlerweile auch viel weiter fortgeschritten. Diese drei Aspekte zusammen ergeben eine kritische Masse, dass eine neue Technologie wie KI auf einmal in vielen Bereichen ihre Durchbrüche erlebt. Und das werden wir mit Sicherheit in den nächsten Jahren auch bei uns in der Immobilienwirtschaft erleben, dass viele Bereiche, die heute noch manuell gemacht werden, denken wir zum Beispiel an solche Themen wie Grundrissgestaltung, also genau die Themen, auch, an denen wir auch arbeiten, die heute noch teilweise mit im Osteuropa oder Südostasien sitzenden Kräften gemacht werden, die wird es in ein paar Jahren nicht mehr geben.
Ja, dann höchstens zum Review, ja, und zur Nachbearbeitung.
Du unterschätzt auch die Lernfähigkeit der KI nicht. Die kann sehr bald ihrem Lehrer sagen, was er falsch gemacht hat. Also das ist teilweise erschreckend, wie schnell es lernt. Aber das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt, vielleicht einer, der eher aus unserem Umfeld kommt. Ich meine, wir hatten ja auch im Maklergeschäft gerade in den letzten Jahren immer mehr Regulierung erfahren. Teilweise nicht nur im Bankenbereich, sondern eben teilweise auch auf der EU-Ebene. Da denke ich gerade an die ganzen Qualifikationsoffensiven, die gelaufen sind. Also der Maklerbereich wird schon in den nächsten Jahren eine weitere Professionalisierung erfahren. Und somit wird es sicherlich auch am Markt auch sichtbarer werden, dass Makler eben, sage ich mal, genauso wie andere Finanzdienstleister einen höheren Level an Law-Tech erfahren werden, als sie es heute gewohnt sind.
Was dann mit einer Konsolidierung einhergehen wird.
Exakt, genau. Das ist ein Trend, den ich sehe, dass immer größere Gruppen, immer kleinere, entweder franchisen oder aufkaufen oder der dritte Fall ist einfach kleine Makler einfach schlichtweg aufgeben. Der Trend wird sich in den nächsten Jahren nach meinem Dafürhalten fortsetzen und vielleicht sogar verstärken.
Und innerhalb der bankenverbundenen Makler, die eure wesentliche Kundengruppe sind, seht ihr da einen Ausbau insgesamt auch des Immobiliengeschäfts? Wir haben eben über Rudi gesprochen. Gibt es das auch bei anderen Bankenorganisationen, ja, vergleichbare Initiativen?
Es gibt die sehr vergleichbaren Initiativen, sowohl bei den Volks- und Raiffeisenbanken als auch bei großen Einzelbanken wie jetzt der Deutschen Bankgruppe. Ich glaube, dass jede Bank da ihre eigene Strategie gemacht hat, aber sie am Ende zu ähnlichen Schlüssen gekommen sind, nämlich genau letztendlich diese Integration des Gesamtgeschäftes zu sehen in einem Gesamtkontext. Das ist, glaube ich, etwas, was alle Banken gerade bewegt. Wie kann ich das Immobiliengeschäft besser in mein Finanzierungsgeschäft oder in meine gesamte Customer Journey rund um das Thema Immobilie einbinden? Das ist ein Thema, das wird sich auch nach meinem Dafürhalten in den nächsten Jahren verstärken und auch ein Stück weit auch Professionalisierungsdruck auch in Richtung Makler, aber auch Integrationsdruck in Richtung der Banken. Also es ist ein zweiseitiges Thema, es ist ein Geben und Nehmen. Der Makler muss einiges geben, aber auch die Bank muss mehr für das Immobiliengeschäft tun. Das kann nicht mehr so eine Randerscheinung irgendwo in der Schmuddelecke sein. Das muss ein zentrales Thema. Deswegen kommen wir auf genau solche Projekte wie Rudi, die sind auch wichtige Signalwirkungen auch für die Bank.
Ja, und durch die verzahnte Betrachtung der Immobilie kann man natürlich dann auch einen Wettbewerbsvorteil
exakt für die Bank
generieren und ist nicht mehr so austauschbar, ist sicherlich richtig, auch ein Aspekt, der dahinter steckt.
Genau, die Customer Journey als ganzheitliche zu besetzen, da sehe ich übrigens gerade, dass die Banken dort einen strategischen Vorteil haben, weil das Thema Finanzierung ist wiederum ein Heimspiel für sie. Aber das ist auch kein Gut, was sie unendlich spielen können. Man darf nicht vergessen, große Maklerorganisationen haben heute mittlerweile auch selber professionelle Financing-Abteilungen gegründet oder sind dabei, sie zu gründen. Da müssen die Banken auch sich bewegen und weiter nach vorne gehen, um diesen Vorteil, den sie heute haben, auch wirklich erhalten zu können.
Mhm. Wir hatten jetzt gerade schon mal angesprochen, KI, dass du da großes Potenzial siehst. ChatGPT war letztes Jahr sicherlich da sowas wie ein iPhone-Moment, ja, womit das unglaublich starken Push bekommen hat, das Thema. Wir sehen ja auch heute schon das ganze Thema Bildbearbeitung, hast du eben angesprochen, Texterstellung hast du auch genannt. Videoerstellung ist gerade etwas, wo sehr viel passiert und wo wir sicherlich im Laufe des Jahres auch Verbesserungen sehen würdest. Welche Potenziale siehst du daneben noch? Also ich denke da jetzt vor allen Dingen an die große Datenmengen, die man sicherlich auch für die bankenverbundenen Makler dann auch nutzbar machen kann, um mehr auch automatisiert Anlässe zu identifizieren und Trigger zu setzen. Sind das Aspekte, die du siehst? Was siehst du sonst noch gegebenenfalls?
Du hast schon ein paar gute Triggerpunkte gesetzt. Also das Thema Prozessautomatisierung ist auf jeden Fall ein Thema, was hiermit noch einen weiteren, vielleicht sogar Twist bekommen wird. Also ich glaube, die KI wird viele Prozesse auch letztendlich vielleicht sogar anders machen, als wir Menschen es jahrelang gemacht haben. Das ist ganz witzig, man kann ja auch KI sehr schön zur Prozessverschlankung auch benutzen. Das zweite Thema, Research. Research ist ein ganz, ganz zentrales Thema aus meinen Augen. Wenn man sich anguckt, was heute schon bereits KI an Zurufanalysen machen kann, das ist teilweise erschreckend, wie gut sie teilweise funktionieren. Aber auch, sag ich mal, es gibt ja auch in der KI zwei Richtungen. Es gibt, sag ich mal, eine gesteuerte Richtung. Du hast eine Anfrage und löse mir mit der KI. Es gibt auch die selbstlernende KI. Das ist das, warum Sam Altman zwischendurch gefeuert und wieder zurückgekommen ist bei OpenAI. Weil genau das, über das Thema streiten auch die ganz großen KI-Hersteller. Weil das ist auch eine gewisse Verantwortung mit dabei. Wie weit will ich eigentlich eine KI auch selbstständig meine Themen bearbeiten lassen? Das ist ja auch eine teilweise eine ethische Frage, die man sich stellen muss. Will ich wirklich die KI über alles die Kontrolle übernehmen? Auch wenn sie es theoretisch besser kann. Also Research ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil darauf basieren am Ende alle Entscheidungen. Das dritte Thema, vielleicht auch ein offensichtlicheres, das Thema Tagesgeschäft. Also ich könnte mal die provokante Frage stellen, wie viele Backoffice-Kräfte werde ich in Zukunft brauchen, um mein Tagesgeschäft zu machen? Und wird die Rate die gleiche sein wie heute? Ich sag's nur ganz salopp. Heute kann man so als im Bankenbereich ungefähr so als Richtschnur sagen, auf 2 Makler kommt eine Backoffice-Mitarbeiter. Das ist so die Rate.
Finde ich viel.
Genau, finde ich auch ziemlich viel. Das hat aber eine Notwendigkeit, weil wir waren beim Thema, die Prozesse sind halt nicht ganz so simpel. Da geht es eben nicht nur um Terminvereinbarungen, sondern es geht um viele Hintergrundfragen, auch teilweise juristische Fragen, die geklärt wurden. Allein schon eine Marketingaktion zu starten und zu klären, ob ich auch die Marketingerlaubnis von jedem meiner Kunden potenziell erhalte und ob ich die für diesen Prozess auch bekommen habe. Also kommen wir wirklich in die hässlichen Details, warum eben, sage ich mal, das macht ja keine Gesellschaft zum Spaß, diese hohe Backoffice-Quote, sondern weil einfach die Anforderungen im Bankenmaklerbereich viel höher sind. Mhm. Jeder Fehler, den ich als Bankenmakler mache, das kann, glaube ich, jeder Makler hier hat jeder so seine Stories, der wird richtig teuer, nicht weil ich ein Makler bin, sondern weil ich ein Bankenmakler bin. Es gibt Verbraucherschutzzentralen und so weiter. Wenn die das Thema Bank hören, klingeln bei denen die Kassen. Ja. Oder die ganze Regie der Abmahnanwälte, die sich genau auf solche Themen spezialisiert haben, kleine Fehler zu finden. Und da werden natürlich immer die Bankenmakler als erste verklagt. Warum? Weil es dort was zu holen gibt.
Ja.
Also das ist einfach so ein bisschen der Hintergrund, warum eben so eine hohe Backoffice-Quote im Bankenbereich da ist. Und das ist ein Thema, was man durchaus auch mit KI gut bearbeiten kann. Also das sind jetzt nur 2, 3 Themen.
Ja.
Beim Thema Exposé sind wir jetzt gerade dabei. Auch unsere Marktbegleiter sind auch sehr stark auf dem Umfeld dabei. Das ist ein sehr offensichtliches Thema, aber auch ein sehr wichtiges Thema. Aber da gibt es auch zum Beispiel auch unterschiedliche Qualitätsmerkmale. Es gibt, sage ich mal, das ganze Thema, erstmal einen schönen Text zu schreiben. Es gibt auch das Thema, einen richtigen Text zu schreiben. Ja, die KI neigt dazu, das ist ja, wer sich mit KI beschäftigt, weiß, dass eine KI ist ja keine Wissensdatenbank, sondern eine KI ist eigentlich vor allem ein Wiederholungstäter. Das heißt, ich lese mir 3 Dinge durch und mache so, oh, ungefähr so ist das Mittel und schreibe dann meinen 4. Text aus dem Lernen der 3 Effekte. Da ist aber keine echte Intelligenz dahinter. Zumindest Stand heute nicht. Das wird sich auch verändern. Und deswegen macht KI leider auch immer die gleichen Fehler. Ja, das kennt man gerade aus der Bildsprache. Du hast gesagt, wenn man so KI-Videos macht, kommen teilweise heute Horror-Stories raus. Gibt ja so schöne Compilations im Netz von KI, die, was ich, einen Grill machen soll und auf einmal brennt der Kopf oder sowas, weil die KI noch keine Intelligenz hat. Die hat dann nur Feuer, lachendes Gesicht und Grill und die können halt teilweise irre kombiniert werden. Und ich sage mal so, bei Immobilientext, um ein Beispiel, darf uns das natürlich nicht passieren aus haftungstechnischen Gründen.
Ja? Ja, wäre gut, ja.
Das wäre gut, ja.
Ja. Ja. Also um nochmal auf das Verhältnis zurückzukommen. Mhm. Also 2:1, das ist deutlich zu hoch, das Verhältnis.
Ist optimierbar, ja.
Also da geht auch ohne KI, würde ich jetzt mal behaupten,
gebe ich dir recht.
Noch einiges. Also wer 2:1 hat und das jetzt hört, wir sollten miteinander reden. Wir reden ja beim Thema Immobilienvermittlung auch immer über eine Transaktion. Und ich sehe das eigentlich bei vielen Maklern so, dass sie dann immer im Prinzip auch häufig bestehende Leads sich sozusagen neu akquirieren, obwohl sie den eigentlich in der Datenbank schon haben und den eigentlich schon kennen. Also es wird noch nicht so richtig im Lebenszyklus betrachtet und auch die ganze Phase zwischen Kauf und Verkauf auch gemanagt und der Kundenkontakt gehalten, sondern es ist halt ein sehr, sehr transaktionsgetriebenes Geschäft. Wie blickst du darauf und hast du da vielleicht auch Ansätze für, wie man das anders machen könnte?
Also erstmal muss man sehen, genau, alles hat ja seine Ursache und der Makler ist ein sehr transaktionsbezogenes Geschäft. Einfach weil zwischen einem Kauf und dem nächsten liegt in Deutschland im Schnitt 10 Jahre. Und ich kann schlecht mit Bordmitteln einen Kunden 10 Jahre bespaßen, in der Hoffnung, dass er in 10 Jahren bei seinem nächsten Kauf tätig an mich denkt. Deswegen passieren halt solche Dinge, dass sie, sage ich mal, Leads erkalten, dass auch Geschäftsbeziehungen erkalten und dass ich dann leider, obwohl ich eigentlich schon Bekannten habe, dann wieder von vorne anfangen muss. Es gibt dafür auch kein Patentrezept, aber es gibt Mittel, sage ich mal, das ganze Thema zu verbessern. Und da kann uns Technologie sehr viel helfen. Erstmal hilft es, die gesamte Customer Journey zu betrachten. Das heißt eben nicht nur Transaktionen, das ist auch für den Bankenbereich ja sehr wichtig, mit dem Kunden anfangen zu arbeiten, wenn er mir mit Abschluss droht. Dann ist es meistens zu spät und dann habe ich auch den Wettbewerb am Hals. Ja, das schöne Beispiel ist das Thema Prolongation von Darlehen. Ja, ich kann nicht anfangen, mich mit dem Kunden, wenn das Darlehen ausgelaufen ist, anfangen zu, also, weil dann hat er schon bei den ganzen diversen Immobilienportalen und Internetportalen schon längst 20 andere Alternativen, dann ist es in einem Preiskampf. Wenn ich den 6 Wochen vorher oder vielleicht sogar noch besser ein Jahr vorher anfange zu beraten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei mir bleibt, das Kunde sehr hoch. So ähnlich muss man sich auch im Immobiliengeschäft vorstellen, aber da werden wir tatsächlich eher Tools in unseren Maklern anbieten, um ohne Arbeit das Kundenverhältnis letztendlich weiter auf einem, ich sag mal so, auf einer Sparflamme halten zu können, weil wir können nicht vom Makler verlangen, dass er ernsthaft mit dem Kunden Kontakt hat. Auf der anderen Seite müssen wir für die Makler Produkte bereitstellen, damit sie in der Lage sind, diesen Kontakt auch aufrechtzuerhalten. Und das müssen halt Produkte sein, die der Kunde auch will. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Der Wurm muss dem Fisch am Ende auch schmecken.
Gut, aber ich meine, da wäre jetzt auch sowas denkbar, wie ihr habt die Value im Hypoport-Konzern. Man könnte ja regelmäßig über den Wert der Immobilie zum Beispiel informieren. Das wäre jetzt, sagen wir mal, eine Low-Hanging-Fruit.
Exakt, da hast du schon einen Punkt genannt, an dem wir gerade aktuell arbeiten. Also letztendlich mit der Value gemeinsam auch. Das ist aber eine andere Art der Bewertung. Da geht es um Verkehrswertschätzungen. Da geht ja kein Gutachter, keine Ahnung, einmal im Monat raus, sondern da geht es, sage ich mal, um letztendlich KI-gestützte auch Auswertungen, Interpolationen und letztendlich Ferndiagnosen, die da durchgeführt werden, die mit den Erfahrungswerten natürlich abgeglichen werden müssen. Aber denken wir auch an das ganze Thema rund um die Verwaltung der Immobilien. Also ganz banale Themen wie, wo kann ich eigentlich mein Bad sanieren? Oder jetzt haben wir das Thema energetische Sanierung. Wer kann mir denn helfen? Wer ist denn der beste Energieberater um die Ecke? Oder wie kann ich mein Haus Wärme dämmen, ohne dass ich zu viel Geld ausgebe? Oder der ganze Wärmepumpenkram. Also letztendlich, wie kriege ich eine Wärmepumpe? Welches Format ist für mich das Richtige? Was muss ich eigentlich für die Zulassung oder für die Förderung berechnen? Also das ist natürlich aus Sicht eines Maklers natürlich sagen, wo ich sagen würde, okay, ich muss jetzt nicht noch zum Energieberater und zum Technologieberater und zum Haustechniker werden, aber ich muss eine Infrastruktur aufbauen, die es erlaubt, sage ich mal, den Spezialisten in mir über den Feld, über meine Plattform entsprechend Zugang zum Kunden zu haben. Und somit habe ich, sage ich mal, schon genau diesen technologisierten Zugang zum Kunden geschafft, der es mir erlaubt, in 5 Jahren, wenn zum Beispiel ein Verkauf anliegt, wieder mich ins Gärtchen zu rufen, ohne einen Kontakt zu erhalten. Das ist so ein bisschen unsere Strategie, wie wir in diesem Umfeld umgehen.
Ja. Lass uns mal nach vorne, noch weiter nach vorne schauen. Noch konkreter nach vorne werfen. Worüber können sich FIO-Kunden in nächster Zeit freuen? Einen Punkt hast du eben schon genannt. Das Thema API wird im Sommer kommen.
Genau.
Da werden sicherlich hier und da Sektkorken knallen. Gibt es weitere Punkte, die du im Köcher hast?
Genau. Also ich hatte es vorhin auch so ein bisschen angedeutet. Wir wollen auch im Sommer die nächste Stufe zünden zum Thema KI. Das heißt, dort werden auch, wenn wir genau im Bereich der Bewertung noch der Objekt- und Lagetext noch einiges an neuen Tools bringen. Das wird unsere zweite große Neuerung sein. Und die dritte große Neuerung hat was mit dem Thema Banken und Rudi logischerweise zu tun. Da arbeiten wir momentan an mehreren Teilprojekten, aber da kann ich nicht zu viele Details nennen, weil das durch Themen sind, die noch nicht der Öffentlichkeit bekannt sind. Aber das Projekt selber ist ja bekannt.
Genau, haben wir eben drüber gesprochen. Dann sind wir auch tatsächlich am Ende unseres Podcasts angekommen. Nikolas, herzlichen Dank, dass du die FIO und deine Story mit uns und unseren Hörern geteilt hast. Hast du vielleicht im Hinblick auf kommende Immo-Kaiser-Podcast-Gäste einen Tipp oder Hinweis oder Wunsch?
Wow, also ich habe mir dein Who is Who angeschaut an Menschen, die waren, fand ich alle sehr interessant. Ich bin allerdings noch nicht dazu gekommen, sie mir auch alle anzuhören.
Skandal!
Das habe ich mir tatsächlich vorgenommen und ich werde dir dazu auch Feedback geben in den nächsten Tagen. Ich habe einige, die ich dir empfehlen würde, aber mich jetzt auf eine festzulegen, fällt mir ehrlich gesagt im Moment ein bisschen schwer.
Gut,
dann. Aber ich kann dir doch einen geben. Und zwar, ich würde dir zum Beispiel raten, jemand aus der Sparkassenfinanzgruppe zu nehmen, der einen übergeordneten Blick genau auf diese Themen, über die wir gesprochen haben, zu haben. Und da könnte ich dir zum Beispiel vorschlagen, Dietmar Bohne zum Beispiel einzuladen zu dem Thema. Er hat einen sehr, sehr guten Überblick über den Gesamtmarkt, ist ja auch einer der Leiter der großen Landesgesellschaften und auch immer jemand, der, sage ich mal, auch in den strategischen Themen gut unterwegs ist.
Ja, ja, ist auch persönlich bekannt.
Ach so,
ja, okay, ja, gut. Also von daher, ja, passt sehr gut. Ja, danke für den Tipp. Ja, danke nochmal an dich und macht's gut, liebe Hörer, bis zum nächsten Mal. Ja, ciao.
Tschüss zusammen.
Neue Folgen von Immokaiser, dem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler, hört ihr immer alle 2 Wochen dienstags. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke.